Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Juri, ein junger Schriftsteller, flieht vor einem schlechten Traum in eine Bar, eine Spelunke mit Spielautomaten und begegnet dort einem hageren Mann mit zurückgegelten Haaren.
Wie heißt du denn? Hm? Juri. Wer hätte es gedacht? Ich warte auf dich.
Ich kenn sie nicht.
Klar kennst du mich.
Nein.
Hm. Warte mal, wo ist denn mein Kärtchen? Eben der Tod. Verrückt, oder?
Ist der Mann tatsächlich der Tod oder vielleicht nur ein cleverer Ganove? Auf jeden Fall verbringt Juri eine lange Nacht mit ihm. Und davon erzählt das Spielfilmdebüt von Xaver Böhm, Oh Beautiful Night. Der Film geht auf Kinotour und zwischendurch ist Xaver Böhm noch kurz hier ins Studio vorbeigekommen. Guten Tag, hallo.
Hi, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, Juri, die Hauptfigur, denkt, sie muss sterben. Ein Hypochonder oder ein Mann mit Intuition? Was hat sie an dieser Figur gereizt?
Also Intuition ist eigentlich eine Untertreibung, weil sterben müssen wir alle. Sozusagen, eigentlich ist er Realist, weiß halt, was auf ihn zukommt. Die Frage ist natürlich immer, wann. Was mich interessiert hat an der Figur, ist eigentlich meine eigenen Sorgen und Probleme. Es ist, bin ich thinly disguised, wie Woody Allen sagen würde. Mich beschäftigt die Angst vom Sterben einfach seit jeher. Ich weiß auch nicht wieso, aber es ist ein krasses Thema in meinem Leben und dem wollte ich nachgehen.
Dann ist ja da eben noch die andere Person, die ihm das ja auch nochmal so quasi spiegelbildlich vor Augen führt. Der Tod, der sich als Tod vorstellt, Marco Mandic spielt ihn. Wie wollten Sie diese Figur anlegen? Wie düster sollte sie sein?
Eigentlich habe ich mich, glaube ich, gesehnt nach einem Zwiegespräch. Mit wem kann man sich schon unterhalten über die Angst vorm Sterben? Kaum einer hat Lust auf so ein Thema. Und ich dachte, am besten wäre es ja, mit dem Verantwortlichen selbst zu reden, wer auch immer das ist. Und die mythologische Figur des Todes kam mir dann in den Sinn. Und die muss natürlich unheimlich sein, aber irgendwie dachte ich, das muss auch Spaß machen, dieses Thema. Dem muss man sich irgendwie auch mit über Spaß nähern können. Deswegen sollte der auch irgendwie in seiner Abgefucktheit auch charmant und irgendwie liebenswürdig sein. Ja, es war wichtig, dass es diese Balance gibt. Aber ja, auf jeden Fall eine mysteriöse Figur. Man weiß nicht so recht, was man von ihm halten soll.
Genau, das ganze Setting ist natürlich auch entsprechend düster. Wenn ich nur so lapidar gesagt habe, sie verbringen die Nacht, dann heißt es aber, sie ziehen durch die Stadt und gehen in irgendwelche anderen Spelunken. Sie spielen auch russisch Roulette. John Wayne spielt eine Rolle, also im Gespräch in gewisser Weise, es geht um den Tod, aber auch um Fragen der Männlichkeit.
Total,
oder?
Ja genau. Also Juri ist eine Figur, die mir sehr nahe ist und er ist ein ängstlicher und sehr sensibler und schüchterner Mann. Und es ist ja in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, jetzt ist es ja gerade im Umbruch, kein Männerbild, dem man so richtig folgen kann. Ich glaube, deswegen ist der Tod auch so ein krasser Macho, weil das war irgendwie eine Sache, die mich immer sehr beschäftigt hat, die Begegnung mit krassen Machos, die einem zeigen wollen, wie es läuft, wie man ein Mann sein kann. Das versucht der Tod so ein bisschen mit Juri zu schaffen. Und er bringt ihn auch noch in einen Stripclub und Juri lernt eine Stripperin kennen. Und das ist sozusagen das Gegenstück oder das andere Extrem zu dieser Macho-Welt über sexualisierte Frauen. Und Juri muss sich da irgendwie positionieren. Und für mich war, ich dachte, ich mache einen Film über den Tod, aber tatsächlich habe ich am Ende, glaube ich, auch einen Film gemacht über einen jungen Mann, der sich mit diesen Dingen auseinandersetzen muss, aber eigentlich zu seiner Sensibilität und zu seiner Angst steht, anstatt dem Macho zu folgen. Und vielleicht schafft er es sogar eher, den Macho von einer anderen Sicht auf die Männlichkeit zu überzeugen. Wer weiß.
Und der Tod ist auch so ein bisschen so eine faustische Todesfigur, oder? Also so ein bisschen, der ihn verlockt, so einen kleinen faustischen Pakt einzugehen.
Total. Ja, also ich habe auch mir gedacht, wie schafft man es, diese Begegnung mit dem Tod zu erzählen? Und dann hat es mich beruhigt zu sehen, es gab schon viele Leute, die so eine Art von Begegnung vor mir erzählt haben. Und ich dachte, es hilft mir und sicher auch Leuten, die diese Geschichte erleben, wenn man sich so ein bisschen anlehnt an Altbekanntes. Es ist ja auch ein Märchen in gewisser Weise und sich ein bisschen archetypisch daran zu tasten. Also ja, Faust war auf jeden Fall für mich eine Erleichterung zu sagen, ja, das ist okay, so eine Geschichte auf die Art zu erzählen.
Und an welchen anderen Genres haben Sie sich vielleicht noch oder von welchen haben Sie sich inspirieren lassen? Weil es ja doch auch so ein bisschen was, so ganz bisschen was von Gangster-Drama, von der Inszenierung her hat, oder?
Puh, ja, eigentlich war immer meine Absicht, tatsächlich ein Märchen fast schon im Stile der Gebrüder Grimm zu machen. Und im Märchen ist ja das Verrückte, es ist immer das Unheimliche und das Gruselige und das Erschreckende geht Hand in Hand mit dem Schönen und dem Erlösenden. Irgendwie bedingt sich das im Märchen, aber es spielt natürlich in der heutigen Zeit in einer modernen Großstadt und da sind halt die gruseligen Dinge nicht mehr Wölfe und eine Hexen, wobei eine Art Hexenfigur taucht ja auch auf, aber eher vielleicht Leute, die ja einen zwingen, russisches Roulette zu spielen oder Und man ist dann mit dem Auto unterwegs. Leute, die mit dem Springmesser ihr Auto verteidigen. Der Tod klaut gerne Autos und so weiter. Ja, ich glaube, alles kam aus dem Grundprinzip Märchen. Und so einer Suche nach der Magie im Alltag. Das geht mir immer mehr verloren, umso älter ich werde. Ich wollte das irgendwie finden und zelebrieren.
Ja, es ist so ein sphärischer Ort. Welche Überlegungen sind bei der visuellen Gestaltung eingeflossen?
Ja, also der Film sollte nachts spielen. Also auch auf der Suche nach dieser Magie finde ich, die Nacht ist einfach der unendlich viel magischere Ort, wenn man überlegt, was für Läden und Orte ihre Tore öffnen nachts und was für Gestalten unterwegs sind. Und in der Nacht hat man das Problem, es ist dunkel. Wenn man was sehen will, dann muss man Licht anmachen. Und ich komme vom Animationsfilm, da war ich es gewöhnt, alles von vornherein selbst gestalten zu müssen. Und so haben wir das hier auch gemacht. Und wir dachten, wenn schon die Nacht, dann soll die auch bunt leuchten und auch Freude machen. Als Mensch sehnt man sich ja auch nach bunten Lichtern, Farben, so wie man die Nordlichter schön findet, sind auch Nachtclubs bunt oder alle Orte in der Nacht versuchen einen irgendwie eine Wärme zu geben in dieser kalten Nacht.
Und zwischendurch haben Sie dann noch Gemälde aus dem 16., 17. Jahrhundert mit eingeflochten.
Ja.
Welche Motive, welche Stile haben Sie dabei interessiert?
Naja, wir wollten den Film ein bisschen entschleunigen. Es passiert sehr viel, es sind sehr viele Stationen. Um so ein bisschen durchatmen zu können, haben Florian Mioske, mein Editor und ich, überlegt, was können wir da machen. Und da sind wir über diese alten, schönen Gemälde, die meisten sind niederländische Malereien, gestolpert. Und da geht es um auch die klassischen großen Themen, Vergänglichkeit, Schönheit, Blumen blühen sind auf dem Höhepunkt und man weiß, morgen sind sie verblüht. Also eigentlich sehr geradlinige Symbole, die aber wunderbar in diese Welt gepasst haben. Und das hat uns vor allem Spaß gemacht. Deswegen haben wir uns da drauf gestürzt.
Die Farben sind ja auch wirklich sehr, sehr, sehr primär.
Ja.
Sie haben aber auch eine zweite Version hergestellt, eine Schwarz-Weiß-Fassung. Richtig. Warum?
Ja, interessanterweise habe ich von Anfang an damit geliebäugelt, den Film vielleicht auch in Schwarz-Weiß zu machen. Das bietet sich für mich genauso an. Ich finde, das ist genauso abstrakt und märchenhaft. Und die Nacht funktioniert auch in Schwarz-Weiß, so Film Noir und Expressionismus. Und irgendwie haben absurderweise sich die Produzenten und der Verleih darauf eingelassen, eine zweite Fassung für den Kinostart herzustellen. Und ich persönlich muss sagen, mir gefällt die Schwarz-Weiß-Fassung selbst besser als die farbige Fassung, obwohl die natürlich Spaß macht in ihrer Leuchtkraft. Aber die Schwarz-Weiß-Fassung ist irgendwie intimer und zeitloser und man kommt irgendwie ein bisschen näher an die Figuren ran. Und ich finde, die hat ihren ganz eigenen Reiz. Aber ich freue mich, dass es diese beiden Fassungen gibt und man sich entscheiden kann oder muss. Oder beide sogar, natürlich.
Sie haben schon erwähnt, Sie haben vorher Animationsfilm gemacht. Was waren jetzt die größten Herausforderungen, Spielfilm mit Schauspielern zu drehen?
Ja, die allergrößte Herausforderung, wie Sie sagen, war, mit Schauspielern zu drehen. Davon habe ich am allerwenigsten Erfahrung mitbringen können. Weil sonst lernt man absurderweise beim Animationsfilm, ohne dass ich es gemerkt habe, sehr viel über das Filmhandwerk, weil man in Personalunion alles machen muss. Aber man lernt tatsächlich nicht, wie man einen Schauspieler in eine Szene führt. Und das war die größte Herausforderung. Ich hatte Gott sei Dank ein großartiges Produzententeam, die Komplizen, die haben mir da einen Workshop vorher gegeben und Maren Ader hat mir Tipps gegeben und es war gleichzeitig aber auch
die Sache, die eben auch mit Gesellschafterin bei Komplizenfilmen
ist,
ne? Die man als Regisseurin ja mehr kennt als Produzentin von Toni Erdmann.
In den Produktionsprozess eigentlich nur inhaltlich eingebunden, dass sie manchmal einem auf die Sprünge hilft. Ja, das war toll mit den Schauspielern und auch sehr aufregend.
Sie sind Autodidakt und Quereinsteiger.
Ja.
Wie haben Sie das empfunden, als eine Herausforderung, dieses gigantische Werk zu stemmen? Oder hat Ihnen das in gewisser Weise auch so eine gewisse Freiheit gegeben, eine künstlerische Freiheit?
Ja, das kann man natürlich selber immer nicht beurteilen. Aber wahrscheinlich ist man als Autodidakt, geht man immer freier und unschuldiger an die Sache heran und viel naiver, was einem ja oft einfach dann auch das leichter macht. Man wird ja auch oft desillusioniert, habe ich das Gefühl, von zu viel Studium oder zu viel Prozess. Und zum Beispiel hätte ich niemals ein Drehbuch geschrieben mit so vielen Stationen, weil jeder gesagt hätte, es ist viel zu aufwendig, das zu drehen. Aber da ich keine Ahnung hatte, habe ich einfach reingeschrieben, worauf ich Lust hatte. Und ich bin da einfach auch reingestolpert. Das wurde dann plötzlich immer größer und größer, das Projekt. Dann hat mich niemand mehr gefragt und dann macht man einfach. Ja, ich denke, dass diese Unbedarftheit manchmal auch ein Segen sein kann. Ja.
Das heißt, würden Sie jetzt beim zweiten Projekt eigentlich den Weg weitergehen oder haben Sie jetzt Dinge gelernt, wo Sie sagen, naja, gut, also das würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal machen?
Ja, ich habe tatsächlich, stolpert man über viele Dinge, wo man denkt, oha, das hat einen Grund, warum man das nicht so macht. Keine Ahnung. Also mir ist auf jeden Fall wir haben sehr viel geleuchtet, sehr viel Aufwand für die Bilder betrieben, was wir schon besprochen hatten und das hat viel Spaß gemacht und ich finde, es sieht auch gut aus, aber für den nächsten Film hätte ich auch Lust, das vielleicht ein bisschen mehr zu vernachlässigen und mehr mit den Schauspielern zu arbeiten, weil ich eben, wie vorhin schon gesagt, gar nicht so wusste, ja, was für ein großes Abenteuer das ist und was es da freizulegen gibt und zu entdecken gibt. Und diese Zeit hatten wir gar nicht so sehr, weil mir das nicht so bewusst war. Also gerne würde ich den Fokus viel mehr darauf legen, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen an ihren Figuren zu arbeiten.
Jetzt gibt's erstmal das aktuelle Werk zu sehen, Oh Beautiful Night von Xaver Böhm. Der Film geht auf Kinotour und ist heute Abend beispielsweise in Bremerhaven zu sehen und morgen am Sonntag dann in Hamburg. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.